Musik im Gespräch, der Interview-Podcast der Stadtbüchereien Düsseldorf mit Friederike Möller.
Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich freue mich, dass Sie außer der Reihe, wir sind heute nicht an unserem regulären Termin, der eigentlich immer der letzte Dienstag im ungeraden Monat ist, dass Sie trotzdem, dass wir außer der Reihe sind, heute so zahlreich erschienen sind. Ich habe auch eine Ahnung, woran es liegt. Ich darf begrüßen und freue mich sehr, dass Sie hier sind heute Abend. Friederike Möller, die das Gespräch gleich führen wird, und Christiane Ochsenfort, eine vielseitige und allseits in Düsseldorf bestens bekannte Frau natürlich. Und ich hoffe, dass wir heute Abend einige neue Kleinigkeiten und Dinge erfahren werden. Ich freue mich drauf und wünsche Ihnen viel Spaß.
Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass du da bist, liebe Christiane. Du bist Musikerin und Kulturmanagerin und in diesem Jahr wird das Düsseldorf Festival sage und schreibe 35 Jahre alt. Unglaublich. Und da haben wir gedacht, es wäre sowieso toll, dich hier zu haben, aber mit deinem Jubiläum sind wir natürlich besonders gespannt.
Okay, bitte. Danke. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Toll.
35 Jahre, es hieß damals Altstadtherbst. Mhm. Wie fing das an? Wie kommt man dazu, aus dem Nichts so ein Festival zu erfinden, was es tatsächlich auch vorher nicht mal in Ansätzen oder ähnlich gab?
Wie kommt sowas? Weil wir vielleicht immer schon eine etwas verrücktere und kreativere Familie waren. Das mag sein. Mein Vater war Gastronom in der Altstadt. Meine Schwester hat das Restaurant viele Jahre lang weiter fortgeführt. Das war aus Tante Anna. Und wir sind mit der Kultur in der Stadt sehr, sehr früh verbunden gewesen. Also mein Mikrofon hat eine Rückkopplung.
Ja.
Wenn vielleicht, so ist, glaube ich, schon besser. Danke. Und die Altstadt war, also deswegen hieß es auch Altstadtherbst, damals wie heute immer wieder ein kritischer Ort. Und ich erinnere auch eben als Zeitzeugin und Bewohnerin der Altstadt damals, dass wir sehr, sehr viele Probleme mit Hooligan-Kämpfen nach Fußballspielen hatten. Und es war in Teilen echt nicht schön. Und mein Vater hat dann irgendwann angefangen zu überlegen, mein Gott, wir machen hier Altstadtfeste und bauen Buden vor Kneipen. Aber wir wollen ja eigentlich was anderes zeigen oder braten Ochsen am Spieß. Aber die Kultur ist unsere Herzkammer, ne? Also wo wir gerade hier sind. Aber das ist die Altstadt. Wir haben dort Kirchen, wir hatten Museen, wir haben Galerien. Alles war da. Und der Düsseldorfer, die Düsseldorferin wollte nicht mehr so richtig kommen. Und dann haben wir überlegt, was könnte man tun, dass sich die Kultur wieder ins Bewusstsein der Düsseldorfer zurückholt. Und ich war damals Flötistin.
Ich wusste, dass das so ist.
Weißt du, mein Problem ist, ich könnte 3 Stunden nonstop erzählen. Also das sowieso zu fokussieren auf 60, 70 Minuten ist schon...
Stopp, ich habe aber eine Frage. Kultur hieß damals Kultur in all ihren Facetten oder hieß Kultur damals vor allem Musik in dem Festival?
Ja, das war vor allen Dingen Musik. Das ist wirklich unsere Wurzel. Mein Kompagnon und ich meine, so viel Privates darf man auch erzählen. Wir waren damals ein Paar, das sind wir schon lange nicht, aber immer noch ein Paar beim Organisieren und beim Führen dieses Festivals.
Das heißt, wir waren damals schon zu zweit?
Ja, wir waren damals zu zweit und waren beide Flötisten im Flötenquartett WIF. Ich war damals Orchestermusikerin bei den Niederrheinischen Symphonikern. Und mein Vater erzählt, also wir haben zusammengesessen, und er sagte, mit ihr seid doch die Künstler, jetzt macht doch mal ein Programm. Und dann haben wir ein Programm gemacht aus unserem Umfeld, also aus diesem Umfeld von Musikern, die anders unterwegs waren, aber vor allen Dingen mit der ganz großen Unterstützung von Oskar Gottlieb Blau. Denn deswegen finde ich es so toll, dass du heute Abend hier bist, da geht mir das Herz bei auf. Ohne Oscar wäre das Festival vielleicht nicht in den ersten Jahren das geworden, was es geworden ist. Unsere Wurzeln liegen tatsächlich dort, unsere Wurzeln liegen in der Andreaskirche, wo wir von Anfang an mit Ulrich Prall große Konzerte veranstaltet haben. Wir haben gleich im ersten Jahr ein eigenes Festivalorchester gegründet, was bis heute existiert.
Wie heißt das Orchester jetzt? Das hat auch den Namen geändert, glaube ich, ne?
Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Es gibt also unterschiedliche Formationen. Es gibt auf jeden Fall ein Orchester, das heißt Orchester Rheinklang. Da hinten sitzt die Doro, die leitet das bis heute. Das ist aus diesem ganzen Festivalorchester entstanden. Aber wir holen auch immer noch wieder andere Musiker und lassen sie dann zum Düsseldorf Festival Orchester werden im Düsseldorf Festival, wenn wir eigene Produktionen machen. Und damals haben wir aber angefangen mit allen Beethoven-Sinfonien in der Andreaskirche.
Mit allen Beethoven-Sinfonien?
Ja, jedes Jahr eine. Und das war schon viel klassischer früher als heute, aber auch schon immer mit dem Schritt in das Grenzenüberschreiten. Und wir haben aber auch gleich im ersten Jahr mit Musiktheater angefangen und in unserem zweiten Festivaljahr haben wir mit dem Theaterkontrapunkt in der Baustelle des Rheinufertunnels, da hat uns der Bauleiter zwei Treppen nach unten gebaut.
Also,
das wäre heute wirklich nicht mehr möglich.
Wir haben angefangen mit dem Festival, da gab es den Rheinufertunnel noch nicht.
Der war im Bau. Also er war im Bau. Es war 1991 haben wir angefangen, da war es noch eine große Baustelle. 1992 war die Tunnelröhre als solche fertig, aber die Oberfläche noch nicht gestaltet. Aber auch nicht mehr offen. Damals hat man ja noch offen Tunnel gebaut. Und dann haben wir den Herrn Wasser angesprochen, das war zusammen mit dem Theater Kontrapunkt hier aus Düsseldorf.
Theater Kontrapunkt, das sind Annette Bieger und Frank Schulz, ne?
That's it. Und die haben sich dieses Stück ausgedacht, was sie unbedingt unten in diesem Tunnel spielen wollten. Und dann haben wir das geschafft und haben Baufirmen überreden können, diese Produktion zu sponsern. Und dann da fing das alles an. Wir haben tatsächlich keine Idee gehabt, dass wir irgendwann mal 35 Jahre ein Festival feiern und dass wir das so entwickeln konnten.
Wie lange war das Festival damals?
Pioniertätigkeit. Das war schon immer lang, ja.
Es war schon immer lang, es waren immer 3 Wochen seit ihr ungefähr,
knapp
oder?
Drei Wochen, also es waren eher so 16, 17 Tage in den Anfängen und ich glaube im ersten Jahr war es ein bisschen kürzer, dann wurde es schon länger. Im dritten Jahr hatten wir insgesamt, glaube ich, 126 Veranstaltungen, weil wir natürlich die ganzen Kneipen noch dabei hatten, die auch in Teilen ihr eigenes Programm gemacht haben, aber wir haben dort auch die verrücktesten Dinge in Kneipen auf der Andreasstraße, in der Melody Bar oder wo auch immer, ein Kontrabass-Solo, Jazzer, Free-Jazzer spielen lassen und solche Sachen. Also das war schon toll, war aber zu viel.
Das
also,
heißt, ihr hattet damals schon viel Musikgenres dabei.
Mhm.
Obwohl es quasi so Klassik als Keimzelle dann doch offensichtlich
ja,
irgendwie
ja.
so
am Doch, doch, das hat sich dann sofort ausgebreitet und 93 haben wir ein Zirkuszelt, also so ein Einmaster auf den Burgplatz gestellt.
Und wo hattet ihr das her? Also ich wüsste gar nicht, wo ich so ein Zirkuszelt herkriegen sollte, wenn ich eins bräuchte.
Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr.
Es war einfach da.
Das war da. Nein, wir hatten damals, bevor wir wirklich die Verantwortung übernommen hatten, also komplett für das Festival, haben wir einen Verein gehabt und es gab noch eine Agentur. Die hat sich dann um das Zelt gekümmert. Also ich war damals noch mehr Musikerin als nur Managerin oder Managerin-Musikerin.
Du hast ja erstmal Flöte studiert, ne?
Ja, genau.
Wo denn eigentlich?
In Köln und in Stuttgart.
In Köln und in Stuttgart. Und dann habt ihr dieses Flötenquartett, was ihr damals hattet, du hast es eben erwähnt, wie habt ihr das im Studium gegründet oder wart ihr fertig?
Nee, das war... Also den Stefan Boots, das ist der einer der Soloflötisten in Duisburg.
Ja.
Stefan und ich, wir kannten uns schon aus der Musikschule und haben damals schon im Bundeswettbewerb Jugendmusiziert gewonnen mit zwei anderen dabei. Und dann haben jeder von uns hat dann seinen Flötenpartner kennengelernt und dann haben wir gesagt, komm, jetzt müssen wir ein Quartett machen, haben uns in Uelzen zu einem Wettbewerb angemeldet, für den Oskar Gottlieb Blahr unser Stück, das Stück Arbe Achalilim geschrieben hat, was wir da uraufgeführt haben. Und wir haben dort gleich, also wir waren ein paar Monate zusammen, haben ein Programm erarbeitet und haben dann gleich in der Wertung Flötenquartett einen sehr schönen Preis gewonnen und auch einen sehr schönen Preis für das zeitgenössische Werk. Und ja, da ging das los. Noch mehr Wettbewerbe. Wir waren 92 in Japan und haben einen internationalen Kammermusikwettbewerb mit dem zweiten Platz und dem Platz für die beste Interpretation eines zeitgenössischen Stücks, das war auch wieder Auerbacher Lilien von Oskar, gewonnen. Und das war wirklich outstanding, weil wir waren konkurrierend mit Saxophonquartetten.
Und das ist ganz schwer,
da überhaupt dementsprechend wahrgenommen zu werden. Aber ich glaube, es war unsere unkonventionelle Programmauswahl und sehr viele Kompositionen, die uns auf den Leib geschrieben worden sind. Und damit haben wir da Furore gemacht.
Du hast gerade die Musikschule erwähnt, das heißt, du warst hier auch an der Clara Schumann Musikschule.
Mhm.
Wie viele Jahre?
Ja, bis... Also angefangen habe ich mit 6, glaube ich, mit der Blockflöte.
An der Musikschule direkt.
Ja, wir sind damals in Ella groß geworden und da war Musikschulunterricht in unserer Grundschule. Und da fing das an so mit so 4, 5 Leuten zusammen in einer Klasse.
Also so dezentraler Musikunterricht, ja. Von der Clara Schumann Musikschule.
Die hieß damals nicht Clara Schumann Musikschule, ne? Die hieß damals Musikschule Düsseldorf.
Ja, man kann alles auch in schön haben.
Genau, man kann alles in schön haben. Ja, da ging das mit der Blockflöte los und dann wollte ich, das muss man vielleicht erzählen. Warum bin ich überhaupt zur Querflöte gekommen?
Ja.
Weil ich, das weiß ich wirklich, als wäre es gestern gewesen. Ich war mit meinen Eltern und meiner Schwester auf dem Wege in den Westerwald und ich war 7 Jahre alt und ich saß so auf der Mittelkonsole irgendwie. Man war ja nicht angeschnallt damals, ne? Man saß ja irgendwie im Auto. Und dann lief eins der beiden Mozart-Flötenkonzerte, also bitte welches, weiß ich heute nicht mehr. Und da habe ich meinen Eltern auf dieser Fahrt gesagt, das Instrument möchte ich spielen. So, das hat sich dann so ergeben. Das wollte ich und das habe ich gemacht.
Wie alt warst du da?
7.
7, also direkt...
Und das damals war, konnte man...
Hast du die Blockflöte an den Nagel?
Nee, ging ja nicht, weil du bist zu kurz für eine normale Flöte. Du konntest damals erst mit 12 Jahren, also wenn jemand irgendwie 12 schon so groß war, dass er die Flöte halten konnte, konntest du das Instrument erst beginnen. Heute ist das anders, weil es Schülerflöten gibt mit einem Bogen. Und da kann die Flöte hier sitzen und das Kopfstück geht hier rum und man spielt es so und dann kann das dann auch schon mit kleinen Ärmchen machen.
Du musstest bis 12
warten. Ich musste bis 12 warten.
Das
war doof. Aber ich habe dann in der Zeit ganz viel Blockflöte gespielt. Das war dann auch nicht so schlecht vorher.
Und sag mal... dieses Flötenquartett spielen, das ist ja etwas, was ihr, ich habe das jedenfalls so erlebt in meiner Hochschulzeit, ich habe ja hier auch lange die Flötenklasse korrepetiert, das wollten immer alle, am liebsten mit mehreren Flöten zusammen. Ist das in deiner Jugend auch schon so gewesen oder ist das tatsächlich etwas, so ein Wunsch, der sich erst nach deinem Studium ergeben hat?
Nee, das, wie gesagt, wir haben das in der Musikschule schon angefangen.
Ja.
Der Stefan Boots und ich waren hinterher, bevor unserem Abi, bei Matthias Nefken, dem damaligen Soloflötisten der Düsseldorfer Symphoniker, beide, also es war unser Lehrer, und er hat uns in diesem Flötenquartett irgendwie zusammengebracht. Stefan und ich kannten uns daher. Und dann hat sich das so ergeben und es gab bei diesen Jugendmusiziert-Wettbewerben eben auch die Wertung Flötenquartett. Das gab es da schon lange, ja.
Also, wollen wir mal zur Tat schreiten. Christiane hat nämlich ihre Flöte mitgebracht und wir haben heute auch schon geübt. Und das Ergebnis,
ja, hören Sie jetzt. Also es ist natürlich so.
Du sagst, was wir spielen.
Bei MusikerInnen, die nicht in einem Orchester mehr spielen, dass man natürlich nicht mehr jeden Tag spielt. Und als Friederike mich letzte Woche anrief und sagte, was spielst du? Da habe ich gefragt, wie, was spiele ich? Das hätte man mir doch vielleicht mal ein paar Wochen vorher sagen können. Dann habe ich gesagt, okay, gib mir bis Donnerstag Zeit, dann sage ich dir, ob wir was spielen.
Und also ich habe mir gedacht, dass das wahrscheinlich so besser funktioniert mit dieser Überrumpelungsmethode. Und wie man sieht, ist es auch so.
Ja, ich muss dazu sagen, ich war im Februar und die erste Märzwoche auf einer wunderbaren Reise in Südafrika. Das darf ich ja ruhig mal erzählen. Und hatte natürlich keine Flöte dabei. Aber ja, gut, also wir spielen jetzt einfach. Fauré Fantaisie, schönes Stück.
finde, das hat gut geklappt.
Gut. Ja, okay.
Nimm es doch hin.
Nein, ja gut. Ich sag mal so, wenn man lange schön vorbereitet ist, ist es noch entspannter. Aber es war, glaube ich, okay.
Also, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, dass sich das Festival anders weiterentwickelt hat, als es damals gestartet ist. Denn wenn ich mir jetzt so euer Programm angucke, gibt es ja, würden auch immer noch Beethoven-Sinfonien reinpassen, aber es gibt dennoch auch viel anderes.
Es hat sich schon sehr früh anders entwickelt, weil uns natürlich wichtig war, dass wir nicht das abbilden, was es sowieso in Düsseldorf vielleicht schon geben würde. Also uns war das andere, das Grenzüberschreitende einfach wichtig. Und man muss mal überlegen, als wir gestartet sind, gab es tatsächlich kein großes anderes Festival in der Stadt. Und, aber es gab natürlich trotzdem viel Musik, Musiktheater, aber eher an der Oper. Es gab das Schauspiel, es gab die Tonhalle.
Ich wollte gerade fragen, du meintest mit Abgrenzen von dem, was es schon gab, die Institutionen, wahrscheinlich auch die Musik in den Kirchen.
Die Musik in den Kirchen war ja, also die Kirchen waren ja mit uns verbunden, also das haben wir ja nicht ausgeschlossen. Da haben wir zusammen gemeinsam Dinge entwickelt, aber wir wollten schon anders sein als die Institute, also das war uns sehr wichtig. Und dann haben wir natürlich geschaut, was ist denn Spannendes unterwegs in der Welt. Ich meine, das war damals alles natürlich noch gar nicht so einfach, das zu recherchieren, wie das heute ist. Also man hat keinen Google gehabt, also man konnte nicht mal eben im Internet nachgucken, wo gibt es denn überhaupt andere Festivals, wie machen denn andere Leute, also andere Festivalmacher in Avignon oder in Brisbane oder in Edinburgh, wie machen die denn ihre Festivals? Also das war schon eine andere Recherche. Und was uns aber sehr früh begegnet ist, ist in der Zeit, dann haben wir das Theaterspektakel in Zürich besucht und dort sind uns die ersten Novo-Cirque-Produktionen begegnet, also der neue Zirkus. Und das hat uns so umgehauen, dass wir gesagt haben, das können wir uns richtig gut vorstellen.
Das war ungefähr wann, damit wir das so zeitlich so ein bisschen einschätzen können?
95. Also das war schon ziemlich früh. Diese neue Zirkusbewegung in Frankreich, also die ist wirklich in Frankreich entstanden, die ist deswegen entstanden, weil es damals diesen berühmten Kulturminister Jacques Lang gab und er sehr viel gefördert hat und es gab eben diese Zirkusschule und dort hat man Zirkus neu gedacht. Die bekanntesten, kommerziellsten Vertreter sind nach wie vor der Cirque du Soleil, mit seinen mehreren Kompanien, die durch die Welt ziehen, die kommen ja aus Kanada. Es sind sehr viele kanadische Artisten dann auch nach Frankreich gekommen und haben dort ihre Ausbildung absolviert. Und aus diesem Kollektiven dort sind unglaublich tolle Kompanien entstanden. Ich erinnere Kiss Cirque. Das war eine der ersten Kompanien, die wir eingeladen haben. Die kamen mit einem eigenen Zelt und da gibt es jetzt eine kleine Anekdote zu. Das war tatsächlich 1996. Die haben wir auf dem Reuterplätzchen spielen lassen. Also das ist ja dieses Stück nach dem Burgplatz. Also der Tunnel war ja fertig. Also da war auch schon das Pflaster da und alles. Also 96 sah es ja schon alles schön aus. Und wir haben dort dieses Zelt aufbauen lassen. Es gab dann noch so 2-3 Wagen drumherum. Und dann haben Anwohner, die dort wohnen, eine einstweilige Verfügung erwirkt, sodass wir erstmal gar nicht spielen durften. Also das war ganz toll. Warum? Ne? Weil 22 Uhr war sowieso alles vorbei und wir durften nie länger. Und also es wär einfach nie ein Problem gewesen. Dann hat aber ein Rechtsanwalt, der bei uns im Kuratorium war, hat das dann aber hingekriegt. Also es durfte gespielt werden. Und dann kam aber 3 Tage vor der Premiere ein Anruf. Ich glaube 96, es war super, da ging das mit den Handys los. Also ich war wirklich eine der Ersten, die ein Handy hatte. Wie man Festivals organisieren konnte ohne Mobilfunk, das war eigentlich ein völliges Rätsel. Das könnte mein Team, da oben sitzen auch 3 unseres Teams, die können sich das gar nicht vorstellen, was das heißt. über 100 Veranstaltungen parallel irgendwie in 17 Tagen zu absolvieren und keinen Mobilfunk zu haben. Also ich weiß nicht, wie das ging. War spannend. Und also ich hatte da ein Handy und kriegte also einen Anruf, ob ich denn wüsste, wo der eine Artist wäre. Hyacinth hieß er, das werde ich auch nie vergessen. Ich so, keine Ahnung, woher soll ich denn wissen, wo euer Artist ist? der ist nicht da. Und dann ist der, wie auch immer, mit einem Blinddarmdurchbruch im Krankenhaus gelandet, ist notoperiert worden. Ich weiß bis heute nicht, wer den dahin gebracht hat. Ich keine Ahnung. Und dann standen wir da, die erste große, wirklich auffällige Novosibirsk-Produktion und aus einem Trio wurden zwei. Und das Stück war natürlich für drei Menschen ausgelegt. Und dann haben wir da Stunden gesessen und haben diese beiden verbliebenen Artisten davon überzeugt, dass sie doch ein neues Stück kreieren in 2 Tagen. Da hingen dann schon die ersten großen Sponsoren dran und so weiter. Und
also das war jetzt ein kleines Zelt auf dem Reuterplatz.
Es stand auch schon ein großes auf dem Burgplatz,
also
aber zusätzlich...
Diese Zeltidee, die gab es...
Ja, warum? Weil es gibt keine...
DNA des Festes.
Das gehört zur DNA, weil es keine Spielstätte für viele Menschen gibt, die nicht Oper oder Schauspielhaus ist. Also wir haben kleinere Spielstätten, aber damals war das Tanzhaus ja auch noch nicht da.
Genau.
Das ist ja auch noch gar nicht so lange her. Also, aber das wäre auch zu klein gewesen. Wir haben ja von Anfang an auch große Produktionen dort gemacht. Wir hatten da immer 700 bis 800 Stühle. Witzig, als wir angefangen haben, ich weiß nicht, wer von Ihnen damals schon dabei war, der wird sich vielleicht erinnern, dass die Stühle kunterbunt auf dem Pflaster des Burgplatzes standen. Das war ja alles noch, diese Sachen waren vor dem Flughafenbrand. Bei uns ist auch keiner vorbeigekommen, keiner vom Bauaufsichtsamt, keiner von der Feuerwehr. Man hat ein Zelt auf den Platz gebaut, hat die Stühle da irgendwie reingestellt und keinen interessierte das.
Also es gab gar keinen Boden in dem Zelt, aber nur für die Künstler wahrscheinlich, ne?
Die hatten eine Bühne. Die Bühne war am Anfang auch 1 Meter hoch. Jetzt kommt gleich die nächste Anekdote. Die Bühne war 1 Meter hoch und das heißt, man sagt das dann, die Meterzahl unter Licht, die war maximal 5 Meter, das war nicht hoch. Denn wir hatten keine Tribüne, die Stühle standen ja alle hintereinander auf dem Burgplatz.
Wie viele Stühle ungefähr?
Ja, 700.
Ich wollte noch mal nachfragen, weil das konnte ich mir jetzt wirklich nicht vorstellen, 700. Aber sagen wir.
Ja. Also völlig verrückt. Und dann hatten wir 1998 ein Ensemble aus Frankreich, Cirque Anomalie, ein großartiges Ensemble. Und die haben eine Passage in ihrem Stück gehabt mit einer Wippe. Und also der Artist musste hoch an die Decke fliegen. Und die kamen am Vortag der Premiere, kamen die abends in das Zelt und dann hat er sich das angeguckt und hat gesagt, hier trete ich nicht auf. Ah, okay. Ja, wieso nicht? Ja, es war ein technisches Missverständnis. Also die Techniker der Kompanie und unser technischer Leiter, der immer noch derselbe ist, also da die Personalie gibt es immer noch nach wie vor, die haben wirklich miteinander telefoniert, sicherlich auch gefaxt. Und der Techniker aus Frankreich hat gesagt, das geht klar. Aber es ging nicht klar. Und der Artist hat gesagt, nö, hier trete ich nicht auf. Dann, wir waren ja immer schon, auch damals schon gut vernetzt. Das hatte vielleicht aber auch was mit dem Karneval und was ja auch nebenher noch ein Thema ist, zu tun. Und dann habe ich den damaligen Leiter der heutigen Mitsubishi Electric Halle, damals Philips Halle, angerufen und habe gesagt, Manni, sag mir jetzt bitte, dass morgen und übermorgen und noch 2 Tage danach die Philips Halle frei ist. Und er so, ja, die ist frei. So, oh, gut. Wir hätten ein Problem, also wir würden gerne kommen und kannst du uns auch einen guten Preis machen? Eigentlich haben wir auch kein Geld, aber wir können die Produktion im Zelt nicht zeigen. Das haben wir alles gemacht. Also Manfred Kirchenstein hat gesagt, geht klar. Wir sind am nächsten Morgen um 6 Uhr in die Philips Halle. Unsere Technik hat aufgebaut, das Ensemble, also Cirque Anomalie war dabei, die haben aufgebaut. Wir haben auf dem Burgplatz einen Empfang mit unserem, ich werde das auch nicht vergessen, die Citibank war das damals noch, mit dem Sponsor Citibank gehabt, haben bei der Rheinbahn Shuttlebusse organisiert, die die Leute, die zum Zelt auf den Burgplatz gekommen sind, zur Philipshalle transportiert haben. Und das alles ohne ein großes Budget. Ne? Also das war ja damals alles sowas von mit der, noch mit der heißeren Nadel gestrickt als heute, obwohl es ist eigentlich immer noch so.
Also es klingt aber danach, als hättest du ein Riesennetzwerk.
Ja, aber pass auf, das Schlimmste kommt jetzt noch.
Oh Gott.
Dann sind wir in die Philipshalle. Wir standen alle in den Foyers und die Türen gingen nicht auf. Und irgendwann kriegte ich ich weiß nicht woher, einen Anruf. Ich stand im Foyer, ich war nicht drin. Und man sagte mir, der Sponsor wird jetzt langsam böse und also das geht jetzt nicht mehr. Es war schon 21 Uhr, also die Vorstellung sollte um 20 Uhr beginnen. Und dann habe ich gesagt, wie weit seid ihr denn? Ja, die Artisten wärmen sich noch auf, wir müssen noch letzte Lichteinstellung machen. Ich sage, das ist doch wunderbar, dann lassen wir die Leute schon mal rein. Und dann haben wir die Leute reingelassen. Ja, und dann ist dieser Wippenartist aufgestanden und hat gesagt, jetzt kann ich nicht mehr auftreten. Das macht mich jetzt so fertig. Also das ist jetzt alles ein bisschen lustig erzählt. Das war eine Katastrophe. Das war, den Sponsor hatte ich auch verloren im nächsten Jahr. Also der wollte dann nicht mehr. Und ich weiß noch genau, dass das mein Geburtstag war. Und ich hatte 50 Leute in der Bar auf dem Burgplatz, die alle auf mich warteten und in mir Geburtstag feiern wollten. Ja, das war ein super Abend.
Ihr habt aber immer schon die Bar auf dem Burgplatz.
Ja, am Anfang war das noch lustig. Also da hatten wir.
Aha.
Aber 1998 wurde das schon eine Theaterbar. Also da konnte man schon von einer Theaterbar sprechen. Davor war das noch sehr improvisiert und in dem ersten Jahr, wo wir dieses Zirkuszelt hatten, da gab es eine Bühne, rechts davon gab es eine Bar und links davon die Garderobe. Also das hat alles ganz klein angefangen. Das war total improvisiert und aus der Hüfte geschossen.
Aber was hattet ihr für ein Team damals, um das zu machen? Wie viele wart ihr?
Damals?
Vor 35 Jahren.
Also am Anfang hatten wir diese Agentur, die hinterher dann zur Altstadt Marketing GmbH wurde. Und genau. Und als Andreas Dahmen und ich 1996 aus dem Verein eine gemeinnützige GmbH gemacht hatten, also für uns war wichtig, dass wir auch dieses eigentliche Unternehmertum verkörpern wollten. Also wir wollten verantwortlich sein und haben eben eine gemeinnützige GmbH gegründet. Darin ist der Verein aufgegangen oder übertragen worden. Und da hatten wir eine Assistentin, unsere erste Assistentin und noch jemanden fürs Ticketing, aber alles keine festangestellten Menschen, also es waren alles temporäre Jobs.
Und während des Festivals hattet ihr doch sicher aber auch noch
viele Ehrenamtliche, die mitgemacht haben, an den Türen gestanden haben und irgendwann haben wir dann angefangen mit Praktikantinnen zu arbeiten und das dann auszuschreiben und zu sagen, ey, hier kann man auch bei uns was lernen und das hat sich sehr professionalisiert in den letzten Jahren.
Und wie viele seid ihr jetzt?
Also im Büro, im Festivalbüro sind wir im Moment, also über den Winter, zwei Geschäftsführer, drei Mitarbeiterinnen und ein Ticketmitarbeiter, also schon mal sechs. Und dann haben wir ein Out-Resources-Team, also freie Mitarbeitende, die auch noch andere Festivals organisieren. In der Produktionsleitung, das sind zwei Personen, unsere technische Leitung. Jetzt haben wir zwei Praktikantinnen heute dazu bekommen und jetzt wächst das so stetig. Dann kommen viele Ehrenamtliche dazu im Festival, die unsere Künstler und Helfer mit versorgen, also die bei uns in der Mensa stehen und das Essen mit vorbereiten, mit ausgeben. Wir haben
die Mensa ist auch im
auch auf Zelt. Dem Burgplatz, alles auf dem Burgplatz.
Auch in eurer Zeltstadt.
In unserer Zeltstadt, genau. Und wir haben, wie viele Praktikantinnen? Ich würde meinen, so etwa, Also im Idealfall sind sie um die 3, um die 25. Manchmal kriegt man sie nicht alle zusammen. Dann kommen die ganzen Techniker und Technikerinnen dazu. Also wir sind alles in allem um die 100 Personen.
Wahnsinn. Wie lange plant ihr im Voraus eure Festivals?
Rund ums Jahr.
Aber reicht so ein Jahr Vorlauf bis zum nächsten?
Nee, also wir sind jetzt,
um 2 Jahre
wir haben jetzt schon
in der Oper oder?
Nee, so krass auch nicht, aber wir haben jetzt schon sehr viel Programm für das kommende Jahr geplant, schon fest, sind aber trotzdem immer noch in der Endplanung des diesjährigen Programms. Also unsere großen Highlights stehen, aber so alles, was wir so drumherum machen in den Kirchen oder in den Bankenfoyers oder wo auch immer, da gibt es noch ein kleines bisschen Spielraum. Also den belassen wir uns auch immer noch.
Also so einen spontanen Zugriff,
ja,
da, den wollte
genau.
Ich schon behalten.
Ja, genau. Aber wir gucken jetzt schon sehr weit ins nächste Jahr und mein Sponsorakquise, das geht das ganze Jahr über. Das Festival ist vorbei, man lernt neue Leute kennen, da muss sofort ein Termin fürs nächste Jahr gemacht werden und. Also das geht ums übers ganze Jahr. Und mein Team, also da oben sind die Katrin und die Lucy, das sind so Festivalbüro-Organisatorinnen und die haben also ich bewundere das dann immer, wie das alles funktioniert. Das geht dann alles digital und es sind die ganzen Aufgaben aufgelistet und die Aufgaben werden abgehakt. Und je mehr man natürlich schon, je länger man dabei ist, desto besser weiß man natürlich, was die Aufgaben sind und wie, wann, was, wie passieren muss. Dass alle Plakatwände reserviert sind zum richtigen Zeitpunkt. Da sitzt auch die Tosja, unsere Presse- und Marketingfrau, die dann natürlich die ganzen Steps im Blick haben muss. Wann haben die Magazine Redaktionsschluss? Wann muss was, wo, wie sein, damit das Festival auch dementsprechend abgebildet ist?
Ihr seid ja wahnsinnig erfolgreich, also es gibt euch ja alles Recht, das so zu machen. Wie haben sich denn die Besucherzahlen entwickelt im Vergleich von vor 35 Jahren bis heute?
Ja gut, aber es gab immer Jahre, ich muss noch eine kleine Anekdote dazwischen legen, ja. Also einer unserer großen Mäzene, das ist der Herr Hempel. Der Herr Hempel, der ist ein wirklich alter Unternehmer hier in dieser Stadt, mittlerweile 89 Jahre alt und unterstützt uns immer noch mit seiner Stiftung und er hat mir vor, ich weiß gar nicht mehr wie viele Jahre, aber bestimmt vor 16 Jahren beigebracht, Frau Ochsenfort, das geht immer mal so und das geht nach unten und das geht danach auch wieder hoch und danach wieder runter. Jetzt machen Sie sich nicht mal so einen Kopf. Also natürlich hat man schlaflose Nächte, wenn eine Produktion nicht so viele Tickets verkauft wie an eine andere. Also man macht sich dann ja schon sehr große Sorgen. Und dann gab es die Krise, die Börsenkrise 2009. Es gab noch andere Krisen dann. Also es ist nie glatt. Wir haben ja jetzt auch schon seit der Corona-Zeit, mein Gott, was sind das für Krisen, was sind das für Probleme? Aber was ich jetzt feststelle ist, also ich hoffe, wir haben gerade kein Holz hier, toi toi toi, noch sind wir nicht mit den Tickets im Vorverkauf. Ich hoffe, dass es so bleibt, aber wir konnten uns sehr, sehr schön steigern jetzt nach diesen 2 heftigen Corona-Jahren und wir waren letztes Jahr und vorletztes Jahr sehr, sehr glücklich, wie viele Menschen den Weg zum Festival gefunden haben.
Aber ihr habt es ja sicher vor 35 Jahren nicht so groß geplant, wie es jetzt ist, oder?
Also das Theaterzelt hat sich ja in seiner Größe, also in seiner Höhe, Gott sei Dank, nach
also
oben.
Es geht jetzt auch mit Wippe.
Nach oben, ja, aber sowas von nach oben hin verändert. Wir haben ja seit 1999, also seit diesem Drama mit Cirque Anomalie, eine Tribüne, sodass die Bühne ganz tief auf der Erde sein konnte. Und und seitdem hat sich aber an der Zahl der Tribüne, weil das Zelt kann nur so groß sein, wie es ist. weil der Burgplatz nicht größer ist. Also die Begrenzung liegt ja am Schlossturm, an den beiden Platanen. Die Begrenzung liegt auf der anderen Seite, an der Platanenreihe. Wir können nur so bauen, wie wir bauen. Und es werden nicht mehr Plätze. Also deswegen ist es auch nicht größer. Es ist vielleicht letztes Jahr mal ein bisschen größer geworden, weil wir dieses verrückte Projekt 11.000 Seiten in der Messe Düsseldorf veranstaltet haben. An einem Tag zwei Aufführungen, da konnten wir 1.800 Menschen begeistern, dorthin zu gehen. Das war schon toll. Also wir machen immer irgendwie auch mal was anderes und dieses Jahr auch eine Musiktheaterproduktion in der Johanneskirche wieder im November als kleiner Appendix an das Festival. Denn in der Festivalzeit ist es immer sehr schwierig, also Musiktheaterproduktionen zu organisieren, weil dann das ganze Team, auch einschließlich Andreas und mir, ja voll im Festivalmodus sind und dafür braucht man aber auch ein bisschen mehr Zeit und so haben wir das dann nochmal in den November gelegt.
So, wir erwarten natürlich hier alle, dass das ordentlich gefeiert wird in diesem Jahr, euer 35. Jubiläum und sind natürlich gespannt zu wissen, was ihr euch Besonderes ausgedacht habt.
Ja, ich würde eigentlich Bilder sprechen lassen wollen. Ich finde es immer sehr schwierig, Programm, auch diese großen internationalen Produktionen zu beschreiben. Ich weiß gar nicht, was für ein Timing wir sind.
Wir haben ja noch Zeit. Also da musst du dir keine Sorgen machen, weil das habe ich im Blick.
Ja, ach, super. Wenn das hier okay ist, dann würde ich jetzt ein paar Videos abspielen lassen. Okay. Und ein kleines bisschen dazu erzählen, was denn dieses Jahr so im Düsseldorf Festival passiert. Also Novo Cirque ist natürlich nach wie vor, also der neue Zirkus, ein wichtiges Thema für uns. Und man muss schon sagen, dass die besten Kompanien nicht nur aus Frankreich kommen, sondern im Moment aus Australien, Kanada, aber auch Skandinavien. Und wir arbeiten sehr, sehr eng mit zwei australischen Kompanien zusammen und haben dieses Jahr zur Eröffnung des Festivals Circa eingeladen mit ihrer neuen Produktion Wolf.
Das heißt, die waren schon mal bei euch, wenn du sagst.
Die waren schon etwa 6 oder 7 Mal bei uns. Wir haben auch schon co-produziert mit Circa und auch schon Welturaufführungen mit Circa im Düsseldorf Festival gemacht. Dieses Jahr ist es eine NRW-Premiere, keine Deutschland-Premiere. Da kann man sich jetzt drüber streiten, wie wichtig das ist, eine wirkliche Deutschland-Premiere zu haben. Ich meine, es ist wichtig, eine gute Produktion im Festival zu haben. Und um die Ecke kann man sie auch nicht erleben. Also sie war in Berlin. Das ist in Ordnung. Das ist weit genug entfernt, als dass man hier die Premiere zeigen kann. Ich würde da gerne mal reingehen. Circa ist ein Ensemble, was fast ausschließlich nur mit dem Körper arbeitet und die Grenze zum Tanz ist sehr fließend, aber die Akrobatik steht im Vordergrund. Das Ganze ist, also ich warne jetzt mal vor, das ist mit elektronischer Musik untermalt oder begleitet. Das zieht sich durch das ganze Stück, aber es hat sowas Treibendes und sowas Tierisches, also der Wolf spielt ja eine Rolle und das Rudel und das Auseinandergehen und ich habe die Produktion in Berlin gesehen und ich war wirklich fasziniert und bin fasziniert von Circa, dass es immer wieder Figuren, akrobatische Aktionen gibt, wo ich sagen muss, das habe ich noch nicht gesehen, das ist ja schon wieder neu. Und der Unterschied zwischen Männern und Frauen wird bei Circa komplett aufgehoben. Ich glaube, da gehen wir jetzt mal reingucken. Ein kleiner Einblick in die Arbeit von Circa. Das ist ja wirklich nur ein Miniaturausschnitt, aber es ist so spannend, was da in diesen 1,5 Stunden auf der Bühne passiert. Das ist faszinierend, muss das wirklich sagen.
Du hast ja eben gesagt, dass ihr schon sehr lange diese neue Zirkusproduktion dabei habt. Hat sich das verändert in der Akrobatik? Ist das waghalsiger geworden?
Ja, das hat sich komplett verändert über die Zeit. Es war am Anfang, also all das, was am Anfang aus Frankreich kam, das war sehr viel poetischer. Es wurden andere Geschichten erzählt. Das hat sich schon entwickelt in
vielleicht ein bisschen höher, schneller, weiter, aber wir finden es nach wie vor wahnsinnig spannend und es gibt auch immer wieder Kompanien und ach, da machen wir einfach jetzt einen Sprung zum Kollektiv Petit Travers. Das sind Franzosen und die kommen aus ihrer französischen Tradition des neuen Zirkus. Das können wir jetzt gut in Gegenüberstellung machen. Und sie haben ein Stück entwickelt, also eigentlich nicht das Kollektiv, sondern die Idee und die Initialzündung kam von dem Streichquartett Quatuor Debussy. Interessanterweise hat dieses Quatuor Debussy vor vielen Jahren eine Produktion mit Circa gemacht, die sie die Circa Opus genannt hatte. Und dort wurden Ausschnitte aus, also ganze Sätze aus Streichquartetten von Schostakowitsch gespielt. Diese Musiker spielen auswendig auf der Bühne oder mit verbundenen Augen und sind Teil der Szenerie. Und das Quatuor Debussy wollte unbedingt wieder mit Artisten zusammenarbeiten und dann sind auf das Kollektiv Petit Travers zugegangen. Und dieses Kollektiv arbeitet nur mit Jonglage, mit Bällen. Und daraus ist eine Produktion entstanden, die die Bälle tanzen lässt zu dieser wunderbaren Musik. Und da schauen wir jetzt einfach mal rein. Le Matin Saint Intérieur heißt die Produktion, also der innere Morgen. Ist ein bisschen kompliziert, also ich hoffe, dass unser Publikum das versteht und in einem Programmheft oder auch im Internet versteht, was das für eine Güte, für eine Qualität auf die Bühne bringt. Das ist großartig.
Und diese Produktion guckt ihr euch vorher aber live an und sucht sie aus?
Wenn sie denn schon live existiert, dann ja. Also ich habe Circa gesehen, Andreas hat Kollektiv Petit Travers gesehen.
Und sonst sagt ihr, wir kommen zur Probe.
Ja, manchmal sind wir auch so risikomäßig drauf, dass wir sagen, okay, euch trauen wir. Wir kennen euch, wir kennen die Arbeit und wir sind auch bereit, eine Deutschlandpremiere zu zeigen, obwohl vorher die Uraufführung noch nicht stattgefunden hat. Also das passiert auch. Aber wenn wir können und gerade auch bei noch unbekannten Kompanien, die wir auch hier dann wirklich zum ersten Mal zeigen, da haben wir es schon gerne vorher gesehen, das geben wir zu.
Ja. Und was wir jetzt sehen, wird das mit Live-Musik dann sein?
Das wird mit dem Quatuor Debussy sein, ja. Und das ist live.
Also ich komme auf jeden Fall. Lass mal laufen.
Toni, hast du das gefunden, was ich meinte? Oder wer sitzt oben?
Was ist das für Musik, die spielen? Ist das extra dafür?
Jetzt erwischst du mich auf den falschen
Kopf. Extra dafür?
Weiß das einer von euch? Tosja, du zufällig?
Der Publikumsjoker zieht
nicht. Der Publikumsjoker zieht nicht, okay. Ich krieg's gerade nicht aus meinen Hirnzellen rausgeholt.
Ach, ist gut.
Das ist eine Produktion, die für uns exemplarisch das Düsseldorf Festival verkörpert. Also die Keimzelle Musik, also die hochanspruchsvolle musikalische Ebene trifft auf die akrobatische Ebene, auf die Leichtigkeit und verbindet sich zu einem wirklich großartigen Kunstwerk und das interessiert uns sehr, also gerade im Bereich von neuem Zirkus und deswegen sind wir sehr froh, dass wir die Produktion gefunden haben. Du wirst wahrscheinlich wissen, wie wir das finden durch die ganzen vielen Netzwerke, die wir haben. Also wir werden natürlich sofort informiert, wenn, also Quatuor Debussy ist mit uns in Kontakt. Also so erfahren wir natürlich sofort von solchen Produktionen und können dann auch dementsprechend einladen und sie engagieren. Was uns auch sehr am Herzen liegt, ist der Tanz. Wir wollen natürlich auch keine Konkurrenz zum Tanzhaus sein, das ist wieder ganz wichtig, denn wir sehen uns als Ergänzung, als vielleicht Bereicherung des Tanzes in Düsseldorf. Was das Tanzhaus hier leistet, ist unserer Meinung nach großartig, was Bertram Müller hier aufgebaut hat und jetzt die neue Intendantin, ich kann immer nur den Vornamen sagen, wir sind Ingrida. Ja, und der Nachname ist einfach wahnsinnig schwierig. Gerber Tubaji Dace oder so. Das war nicht so schlecht, das geht in die Richtung, aber ich kann es mir einfach nicht merken, das ist furchtbar. Aber ich werde es nochmal üben.
Also ihr seht euch auf jeden Fall nicht in Konkurrenz?
Nein, wir sehen uns nicht in Konkurrenz, sondern das, was wir zeigen, kann das Tanzhaus nicht zeigen, weil die Bühne zu klein ist oder weil die Produktionen eben so groß sind, dass auch die Zuschauermengen kommen müssen. Sonst ist es gar nicht machbar. Jetzt hoffen wir natürlich, dass das dieses Jahr wieder funktioniert, denn wir haben zwei großartige Tanzproduktionen. Wir schätzen sehr ein deutsches Ensemble, also wir sehen ja eher zu, dass wir internationale Produktionen einladen, aber dieses Jahr haben wir es getan. Wir haben Tanz Mainz eingeladen, bei uns zu spielen, die Produktion Soul Chain, einer israelischen Choreografin, die aus der Bacheva Dance Company kommt, also daraus erwachsen ist, genauso wie Hofer Schechter, den wir alle zwei Jahre mit seiner Schechter Two Company präsentieren, weil wir co-produzieren. Tanz Mainz ist ja von Martin Schlepfer groß gemacht worden damals, bevor er nach Düsseldorf kam. Und es ist einfach kein klassisches Ballett, wie wir es in vielen drei Spartenhäuser noch sehen, sondern ist ein eigenständiges, wirklich fantastisches Ensemble, was auch immer wieder neue Wege geht und vor allen Dingen bis an die eigenen körperlichen Grenzen geht. Das gucken wir uns jetzt auch mal an, denn das wird, kann man im Trailer sehr, sehr gut erkennen, dass an die Grenzen gehen.
Ja, das ist eine wirklich großartige Kompanie und die Arbeit. Also man kann das erkennen, welche Choreografen aus der Bacheva Dance Company kommen. Das hat einen bestimmten körperlichen Stil und auch einen musikalischen Stil. Und der ist unheimlich treibend und es ist immer in Bewegung. Es gibt wenig, also es gibt sowas wie Pas de Deux oder sowas kommt da eher nicht vor. Und wir finden das unglaublich spannend und wir haben festgestellt, dass wir jetzt mit Hofer Schechter in den letzten Jahren ein großes Publikum uns erarbeiten konnten. Und was mich ganz fasziniert hat, ist, dass wir sehr viele junge Menschen damit erreichen können mittlerweile. Und das ist natürlich wichtig, denn uns treibt natürlich auch immer der Gedanke um, wo geht denn eigentlich die Reise hin? Also wir haben jetzt schon ein Publikum, was nicht so ein ganz hohes Durchschnittsalter hat, aber natürlich muss man sich, wenn man in der Tonhalle oder auch in der Oper sitzt, schon, also gerade in der Oper, sich vielleicht Sorgen machen, was ist denn eigentlich in 20 Jahren?
Das ist ein schönes Stichwort. Was wünschst du dir denn für die neue Oper, die geplant ist hier in der Stadt?
Das ist jetzt unser beider Lieblingsthema, weil wir beide da sehr eng beieinander sind mit dem, was wir uns wünschen. Wir wünschen uns einen offenen Ort, keine reine Oper. Also wir wünschen uns, dass dort Oper gespielt wird. Ja, aber nicht nur. Ich wünsche mir, dass ein Düsseldorf-Festival auch drei Wochen in dieser neuen Oper sein könnte und man vielleicht in Zukunft kein Zelt mehr auf dem Burgplatz braucht. Da ich das aber in 10 oder 12 Jahren nicht mehr machen werde, voraussichtlich,
würde ich jetzt mal vermuten.
Ich bin da nicht so sicher.
Ja, vielleicht sitzt ja hier die potenzielle Nachfolgerin. Wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Nein, aber auf der einen Seite bin ich ein bisschen zwiegespalten, was unser eigenes Festival anbelangt, weil ich finde, unser Zelt ist schon eine Marke.
Ja.
Und das aufzugeben, fände ich wahrscheinlich auch verkehrt. Also, aber trotzdem, das offener zu denken, also nicht nur von vornherein anders zu denken. Ich wünschte mir einen Intendanten oder eine Intendantin, die erstmal disruptiv an die Sache rangeht und sagt, okay, wir gucken mal, wie wir uns neu erfinden können. Wie können wir Musiktheater neu erfinden? Wie können wir auch junge Generationen begeistern für was auch immer? Also ich würde jetzt hier kein Programm machen, ne? Das ist klar. Aber ich wünschte mir einfach eine Offenheit und nicht eine Beschränktheit auf das Thema Oper. Da muss man vielleicht auch über Konstruktionen, über Organisationen nachdenken. Aber es gibt nicht so viele, die so denken wie wir. In der Stadt.
Mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich fände es auf jeden Fall toll, wenn es anders gesehen würde als die klassische Institution.
Ja, genau. Also man sieht ja daran, wie euer Festival auch besucht wird, dass es eben ein großes Bedürfnis danach gibt, auch anders Kultur zu erleben und andere Kultur zu erleben.
Und auch die heutige Kultur zu erleben. Also was haben wir denn an heutiger Kultur in der Oper? Also wir haben zwischendurch mal eine zeitgenössische Oper. Okay. Da wollen aber dann auch wieder nicht so viele hin, weil es ja dann quietscht oder wie auch immer. Also ich gehe mal davon aus, dass hier in Teilen ein sehr wissendes Publikum sitzt. Aber ich muss nur in meine eigene Familie schauen. Ich muss nur meinen Mann mir anschauen, der von Musik keine Ahnung hat. Also der in den, naja gut, ist also auch ein 16. Babyboomer-Jahrgang. Und ist aufgewachsen mit der Popmusik und der Rockmusik in der damaligen Zeit. Und das ist, hört er bis heute am liebsten. Also 70er, 80er, 90er. Den kriege ich nicht mehr in die Oper. Den kriege ich aber zum Düsseldorf-Festival. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und da ist das dann auch nicht schlimm, wenn da ein Streichquartett auf der Bühne ist. Das sind andere Herangehensweisen, die, weil jetzt rede ich von einem alten Mann und nicht von jungen Menschen, aber es ist, meine Tochter betrifft es aber auch, also um nochmal auf die kleine Familie zu kommen. Aber ich sehe es einfach, dass wir heute eine größere Bandbreite abbilden sollten.
Meinst du denn, es hat auch was mit Schwellenangst zu tun, dass es einfacher ist, in euer Zelt zu gehen, als in die Oper?
Nee, ich glaube, ich sehe das mit der Schwellenangst nicht. Ich sehe das mit dem Angebot. Also ich glaube nicht, dass da eine grundsätzliche Angst besteht. Ich sehe eine Problematik in der Ausbildung der Kinder, in den Schulen, dass ich gehe nochmal zurück, als ich auf dem Gymnasium war, sind wir ständig ins Schauspielhaus, in die Oper, in die Tonhalle gegangen. Wir hatten Lehrer, die das mit uns gemacht haben. Ich habe mit 16 Jahren Sacre du Printemps in der Oper gesehen und da war es um mich geschehen. Da wusste ich, ich kann keinen anderen Weg gehen, als irgendwie Musik zu machen und im besten Falle dann auch Sacre zu spielen. Das habe ich Gott sei Dank auch machen können. Und das waren so diese Initialzündungen. Und jetzt gehe ich nochmal in den inneren Familienkern. Meine Tochter war auf dem CeCi. Das ist eine gute Schule. Die war weder in der Oper, die war weder im Schauspielhaus, die war nirgendwo mit dieser Schule. Die war aber auch mit ihrem Kunstleistungskurs nicht im Museum, aber interessanterweise mit ihrem Kindergarten. Also irgendwo passiert noch was, aber da, wo das so wichtig ist, also genau in den Teenagerjahren, wo die Kinder noch offen sind, mit 12, 13, 14, 15, da passiert zu wenig. Und was mir aufgefallen ist, wir haben ja mit unserem Festivalorchester ganz, ganz lange in der Rheinoper Kinderopern gespielt, also die zeitgenössischen Kinderopern. Und als wir das angefangen haben, gab es mit Sicherheit 10, 12 Vorstellungen und ganz viele davon fanden morgens statt für die Schulklassen. Und in den Jahren vor Corona, also das wurde dann immer weniger mit den Vormittagsveranstaltungen. Und da ist es dann auch passiert, dass kurzfristig Veranstaltungen abgesagt worden sind, weil sie nämlich nicht mehr voll geworden sind. Und da entdecke ich für mich einfach nur aus dieser Erfahrung, ohne dass es jetzt irgendwie analysiert wäre oder da eine empirische Erhebung stattgefunden hätte, erkenne ich einfach, dass dieser Wille in den Schulen nicht mehr da ist. Vielleicht auch die Zeit nicht, weil irgendwelche verrückten Lehrpläne durchgezogen werden müssen, die aber vielleicht weniger bringen als ein paar Besuche in der Oper oder wo auch immer. Und wo wollen wir denn die Menschen finden? Also wo wollen wir sie denn herholen, wenn sie nicht dort hingeführt werden?
Ja, ich denke, das ist das Wesentliche. Wer sitzt in Zukunft in unseren Konzerthäusern und erlebt tolle Sachen und lässt sich begeistern?
Aber deswegen das Wichtige, das heute muss eine Rolle spielen. Und das ist heute einfach viel grenzüberschreitender, als das sicherlich früher war. Und die Technomusik muss genauso ihren Platz haben wie das Streichquartett oder was auch immer. Und da finde ich, das muss so viel offener gedacht werden.
Ihr habt ein Ensemble dabei, da freue ich mich schon sehr drauf. Wenn ich das richtig sehe, sind die alle 2 Jahre bei euch inzwischen sogar. Voces 8.
Aha.
Und da hast du doch bestimmt auch noch einen kleinen Clip von mitgebracht.
Da habe ich, aber ich möchte noch einen anderen zeigen. Haben wir die Zeit noch?
Ja, kannst du danach.
Ja, okay. Ja, Voices 8 ist das A Cappella-Ensemble der Welt. Also da gibt es nicht, da gibt es vielleicht gar nichts drüber, aber vielleicht auch in Zukunft, denn wir haben schon für, ich glaube, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr ein anderes Ensemble eingeladen. Ich glaube, nächstes Jahr. Das sind dann aber nur Frauen, das ist auch fantastisch. Voices 8 sind 5 Männer und 3 Frauen. Ein Altus ist dabei, deswegen 5 Männer. Und reiner und schöner kann man nicht singen. Es ist einfach nur Gänsehaut. Das in der Johanneskirche. Die Johanneskirche wird wieder ausverkauft sein, da gehe ich von aus. Das war jetzt immer so. Und beim letzten Konzert vor 2 Jahren konnte man eine Stecknadel fallen hören. So leise war es während des Konzerts und der Applaus war hinterher umso größer.
Super, jetzt kannst du dir noch eins aussuchen, was wir angucken. Ein letztes.
Ja, aber ich muss zu Voices 8 noch was sagen. Die haben eine Methode entwickelt, auch Menschen das richtige Singen beizubringen, arbeiten auch mit großen, machen große Workshops, arbeiten auch mit Chören. Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr einen Workshop hinkriegen mit Voices 8, aber es ist noch nicht in ganz trockenen Tüchern. Wir arbeiten dran. So, das letzte Stück, was ich zeigen möchte, ist eine holländische Kompanie aus Rotterdam, die erstmalig beim Düsseldorf Festival sein wird. Und sie zeigen ein Stück, das heißt Faith, Glaube. Und die Kompanie heißt Club Guy and Roni, ist ein Paar, beide jüdische Abstammung und einer kommt, also er kommt aus Marokko, sie kommt aus Israel und sie arbeiten auch immer mit anderen Disziplinen, anderen Choreografen, anderen Disziplinen zusammen und diesmal ist noch ein Hip-Hop-Choreograf mit an dieser Produktion beteiligt gewesen. Und musikalisch ist es eben auch wieder spannend, weil es wird Live-Musik auf der Bühne geben. Hier kommt nichts vom Band. Es werden marokkanische, genauer Musiker auf der Bühne spielen mit dieser Kurzhalslaut. Also es ist ein einseitiges Instrument und es wird elektronische Musik geben. Wir schauen einfach mal rein. Es ist unheimlich wild, es ist sehr viel Bühne, es ist sehr viel Licht, es ist sehr viel Kostüm. Es ist anders, komplett anders als Tanz Mainz oder ein Wolf von Circa, was mega reduziert ist, auch vom Setting auf der Bühne. Da ist ja fast nichts, aber hier ist es auch opulent und es ist für uns auch die perfekte Verkörperung, was wir mit dem Düsseldorf Festival zeigen wollen und den Menschen näher bringen wollen.
Das ist noch eine Frage, die ich noch hätte. Wir haben jetzt gerade gesehen, 22. bis 24. Das heißt, sie treten 3-mal bei euch auf.
Ja, genau.
Ist das mit allen Produktionen so, dass die so ungefähr
2-3-mal circa tritt dieses Jahr 5-mal auf? Die ersten 4 Tage und am 4. Tag gibt es eine Doppelvorstellung.
Es gibt viel zu erleben. Wir könnten uns darüber noch sehr lange unterhalten. Wir können aber auch einfach im September einfach zum Düsseldorf-Festival kommen. Wann geht es denn los?
10. September bis 29. September. Entschuldigung, ich bin leider ein bisschen erkältet. Manchmal kommt der Husten.
Und dann macht ihr im November weiter?
Dann machen wir im November weiter. Danke für den Tipp. Ich habe ja eben schon von der Musiktheaterproduktion gesprochen. Wir werden dieses Jahr ein fantastisches Werk aufführen. Es gibt keine Uraufführung in der Johanneskirche. Es gibt Mass von Leonard Bernstein. Und das ist ein relativ selten gespieltes Stück. Inhaltlich geht es um einen katholischen Gottesdienst, das Stück spielt in einer Kirche. Wir spielen es zwar in der evangelischen, das ist aber in dem Moment eigentlich ein bisschen egal. Es wird die katholische Liturgie ist vertont worden von Leonard Bernstein und zwischendurch gibt es dann Passagen, wo dann der große Chor singt, ein Solistenchor, Tänzer dabei sind. Und es geht am Ende um den Zweifel, um den großen Zweifel mit dem Glauben, um den großen Zweifel auch an den Menschen, an dem, uns, unserem Dasein. Und der Zelebrant, also der Priester, gerät mit in diesen Sog, mit in diesen Zweifel. Und das Stück ist sehr, sehr emotional, passt unglaublich gut, obwohl es 1971 geschrieben wurde, in die heutige Zeit. Also dieses Thema wird alle berühren. Und wir haben fantastische Mitwirkende gefunden. Wir haben die in Düsseldorf ansässige und mittlerweile Juniorprofessorin an der Robert-Schumann-Hochschule, Hanna Werth, gewinnen können. Sie war lange Schauspielerin am Schauspielhaus hier, die Regie zu führen, gemeinsam mit ihrem Mann Philipp Heidmann, der eher in der freieren Szene verortet ist, auch Schauspieler ist und Regisseur. Und diese Zusammenarbeit ist allein so befruchtend und so wunderbar, dass ich mich wirklich richtig freue auf diese Produktion. Wir konnten einen fantastischen Sänger gewinnen, die Zelebrantenrolle zu singen. Das hat nicht jeder Sänger drauf. Also es muss eben eine bestimmte Stimmfärbung da sein. Es muss ein Musical-Sänger sein. Es kann nicht eben der Opernbariton sein, sondern du musst eben auch die andere Stilistik beherrschen, die Bernstein natürlich verlangt, weil das Stück ist natürlich ein wildes Etwas von Zwölftonmusik, Jazzmusik, Rockmusik, Musical und allem, was es in dieser Zeit eigentlich gab. Und das macht aber Bernstein eben so reizvoll, und wir werden auch mit der Jugendkompanie vom Tanzhaus arbeiten. Takao Baba wird die Choreografie übernehmen. Wir haben ein Kammerorchester, wir machen die Chamber-Version, sodass es jetzt kein Riesenorchester gibt, aber wo sollten wir sie auch alle platzieren? Es wird eng in der Kirche, das ist klar. Aber das Tolle ist, dass es eine wirklich zu 100% szenische Aufführung gibt am Originalschauplatz. Also wir brauchen kein Bühnenbild, wir sind in der Kirche und das Stück spielt in einer Kirche. Besser kann es jetzt nicht sein. Wir freuen uns alle sehr drauf. Es wird der Kammerchor der Johanneskirche singen und Wolfgang Abendroth, der Kantor der Johanneskirche, hat die musikalische Leitung.
Also, es gibt vieles, worauf wir uns freuen können. Ich freue mich sehr, dass du hier warst, liebe Christiane. Wir könnten noch ewig weiterreden, das machen wir aber nicht. Wir hören jetzt einfach damit auf an dieser Stelle.
Na komm, ein Hinweis noch. Ende April kommt unser Highlight-Programm raus, also die ersten 11 Produktionen, also alles das, was wir jetzt hier auch gezeigt haben. Und dann macht die Website auf, also der Ticketverkauf geht dann los. Also wer zuerst kommt, mal zuerst, dann kriegt die besten Plätze.
Also gut, Sie wissen was, wie sich Ihr Jahr strukturiert, ja, aus der Perspektive von Christiane Ochsenfort. Ich werde das ähnlich so machen. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Abend, freue mich sehr, dass Sie hier waren und möchte Sie natürlich hinweisen auf den nächsten Termin, nämlich am 27. Mai wird Thomas Blumenkamp, hier Vitali Alexenok, den Chefdirigenten der Deutschen Oper am Rhein interviewen. Es gibt auch Musik von Mitgliedern der Oper und wenn Sie dabei sind, freuen wir uns alle hier im Team. Und jetzt einen großen Applaus für meinen tollen Interviewgast, Christiane Ochsenfort.
Musik im Gespräch, der Interview-Podcast der Stadtbücherei in Düsseldorf.